Herzlich willkommen an diesem Sonntagnachmittag in der Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Claudia Silberhorn. Am 9. August 1942 starb sie als Märtyrerin, heute also vor 73 Jahren. Edith Stein mit ihrem Ordensnamen Teresa Benedicta vom Kreuz. Das Datum ist in der katholischen Kirche ihr Gedenktag. Papst Johannes Paul II., er hat Edith Stein bei seinem Deutschlandbesuch am 1. Mai 1987 in Köln selig und am 11. Oktober 1998 in Rom heilig gesprochen. Sie ist die erste katholische Märtyrerin jüdischer Abstammung. Zusammen mit der heiligen Birgitta von Schweden und der heiligen Katharina von Siena erklärte Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1999 Edith Stein zur Europapatronin. Edith Stein starb als Gefangene Nummer 44074 in der Gaskammer von Auschwitz. Komm, wir gehen für unser Volk. Das waren die Worte, die Edith ihrer Schwester Rosa beim Abtransport gesagt hat. Im Güterzug nach Auschwitz tröstete sie ihre Mitgefangenen: Jesus ist auch hier mitten unter uns. Eine unglaublich faszinierende Person, finde ich, in deren Leben sich die Qual der Suche und die Mühsal der existenziellen Pilgerschaft ausdrücken. Auch nachdem sie im Frieden des kontemplativen Lebens bei der Wahrheit angekommen war, musste sie das Geheimnis des Kreuzes bis zum letzten leben. Ich freue mich jetzt, für die heutige Sendung Pfarrer Fritz May aus Langenfeld begrüßen zu dürfen, der uns in dieser vor uns liegenden Stunde die Gnade ihres Lebens uns jetzt vergegenwärtigt. Grüß Gott, Pfarrer May.
Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Ja, wir sind Ihnen jetzt ganz Ohr, was Sie uns berichten.
Danke Ihnen sehr. Meine Lieben, es ist ein ganz geheimnisvoll mit Edith Stein, denn ich selber durfte bei der Seligsprechung dabei sein, an dem berühmten 1. Mai 87 im Müngersdorfer Stadion. Und das ist ja alles bei uns hier, ich sag mal bei uns, hier im Erzbistum Köln. Ja, bei uns eben hier in Köln. Und der Kölner Kamel, dann waren wir mit unserem Lehrerkollegium im Januar, waren wir mit dem ganzen Kollegium im Kölner Kamel, mit meiner Schwester Ancilla. Wir haben ja 500 Jahre Therese und haben dann Therese und Edith Stein kennengelernt, lieben gelernt. Dass wir dann so diese Nähe haben, diese natürliche Nähe. Und dann möchte ich heute gerne dran und versuchen, Ihnen das rüberzubringen. Denn ich möchte im ersten Schritt Ihnen einen Überblick verschaffen, die Lebensschritte von Edith Stein, praktisch die Chronik ihres Lebens. Und ganz am Anfang schon, was sie dann als Kind erlebt hat. Und dann im zweiten Teil, dann möchte ich sie selber richtig ausführlich zu Wort kommen lassen, nämlich warum sie in den Kölner Kamel eingetreten ist. So die letzten 10 Jahre ihres Lebens. Und dass wir dann sie wirklich zu Worte kommen lassen. Noch ein Hinweis direkt von vornherein. Es gibt eine Fülle von Texten von Edith Stein, nämlich ihre Gesamtausgabe, eben auf der Edith Stein Archiv Webseite, edithsteinarchiv.de, jeweils mit einem Minus, und dann finden Sie alle Werke, Bücher, Schriften, eben als PDF, als EPUB und als ZIP-Datei. Also das kann man sich dann direkt alles da anschauen. Also, mein Lieben, geboren ist am 12. Oktober 1891 die Edith in Breslau. In Breslau als elftes Kind einer jüdischen Holzhändlerfamilie. 4 Geschwisterchen sind schon gestorben und als sie 1¾ Jahre war, ist ihr Papa gestorben. Und allein das, wenn man sich das vorstellt, dass der Papa weg ist, das ist, wenn man sich das überlegt, womit sie dann groß geworden ist mit dieser Schwierigkeit. Und Mama hat dann den Holzhandel dann weitergemacht und fortgeführt und auch sehr gut fortgeführt. Und sie sind eben in dem jüdischen Glauben groß geworden. Mama hat aber nie gedrängt. Sie sagt später von ihrer Mama, die Gebote wurden gelernt, Teile aus der Heiligen Schrift gelesen, manche Psalmen auswendig gelernt. Meine Mutter sagt, dass sie mit der größten Begeisterung diesem Unterricht beigewohnt habe. Es sei ihnen immer eingeprägt worden, dass sie jede Religion achten, niemals gegen eine Fremde etwas sagen sollten. Also es wurde schon in dieser Weite von Mama erzogen. Und doch ist etwas passiert, was ich selber nicht weiß, denn bis sie sieben Jahre alt war, da war irgendwas, ich weiß es nicht, was es war. Sie schreibt später Folgendes. Trotz der Geborgenheit, also so schreibt Waltraud Herbstritt in ihrem Büchlein, Seite 18, schreibt sie, trotz der Geborgenheit, die Edith Stein bei ihrer Mutter empfand und über die sie schreiben konnte, ihre Gegenwart verscheuchte auch bei mir alle Leiden und Schmerzen. Da erwachte in ihr früh das Gefühl der Einsamkeit und das Verlangen nach Selbstentfaltung. Bei aller innigen Verbundenheit war meine Mutter nicht meine Vertraute, so wenig wie sonst jemand. Ich machte für den äußeren Betrachter unbegreifliche, sprunghafte Umwandlungen durch. In den ersten Lebensjahren war ich von einer quecksilbrigen Lebhaftigkeit immer in Bewegung, übersprudelnd von drolligen Einfällen, keck und naseweiß, dabei unbezähmbar, eigenwillig und zornig, wenn etwas gegen meinen Willen ging. Meine älteste Schwester, die ich so sehr liebte, hat ihre junge Erziehungsweisheit vergeblich bei mir angewandt. Ihr letztes Mittel war, mich in eine dunkle Kammer zu sperren. Wenn diese Gefahr drohte, legte ich mich steif auf den Boden und meine zarte Schwester konnte mich nur mit äußerster Anstrengung aufheben und forttragen. In dem finsteren Gefängnis ergab ich mich keineswegs in mein Schicksal, sondern schrie aus Leibeskräften und trommelte mit beiden Fäusten gegen die Tür, bis meine Mutter schließlich sagte, dies könne man den Mitbewohnern des Hauses nicht zumuten und mich befreien. Und dann heißt es weiter, wir lesen in Edith Steins Tagebuch, dass sie bis zu ihrem 7. Lebensjahr an inneren Ängsten litt. Und das ist, was mich so berührt, meine Lieben, dieses, was sie als Kind eben schon mitgemacht hat. Ja, das bleibt ihr Geheimnis. Das bleibt ihr Geheimnis und dieses Geheimnis trägt sie ihr Leben lang durch. Zu ihrer Freundin Hedwig Konrad Martius sagt sie später einmal, das Innenleben eines Menschen liegt im Geheimnis Gottes. Sodann war Edith Stein, die spätere Schwester Theresia, eine außergewöhnlich verschlossene, in sich versiegelte Natur. Secretum meum mihi, mein ist das Geheimnis. Dieses Wort, das sie einst zu mir sprach, steht mit Recht in allen ihren Biografien. Meine Lieben, vielleicht hat sie da schon ein Geheimnis mit sich getragen, was eben sie nie offenbart hat. Und dann sagte sie, dann heißt es weiter, der Anblick eines Betrunkenen auf der Straße, ein derbes Wort oder eine dramatische Lektüre verfolgten sie Tage und Nächte lang. Fieberdelirien waren das Ergebnis und man versuchte das Kind vor Überreizung zu schützen. Vom 7. Lebensjahr an verstärkte sich in Edith Stein der Widerwille gegenüber allem, was irgendwie die Würde oder Geistesfreiheit des Menschen behindern konnte. Die Temperamentausbrüche und ihr unbesiegbarer Eigenwille ließen nach. Die erwachende Vernunft setzte sich durch gegen das Chaos von Empfindungen und Trieben. Und dann sagt sie, ich erreichte schon früh eine so große Selbstbeherrschung, dass ich fast ohne Kampf eine gleichmäßige Ruhe bewahren konnte. Wie das geschah, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass der Abscheu und die Scham, die ich bei Zornesausbrüchen anderer empfand, das lebhafte Gefühl für die Würdelosigkeit eines solchen sich gehen lassens mich geheilt haben. Der Zeit innerer Ängste folgten Jahre, in denen die träumende Fantasie Zukunftshoffnungen ausmalte. Edith Stein lebte in einer eigenen inneren Welt, von der die Erwachsenen keine Ahnung hatten. Sie sagt: In meinen Träumen sah ich immer eine glänzende Zukunft vor mir. Ich träumte von Glück und von Ruhm, denn ich war überzeugt, dass ich zu etwas Großem bestimmt sei. Und in die engen bürgerlichen Verhältnisse, in denen ich geboren war, gar nicht hineingehörte. Von solchen Träumen sprach ich ebenso wenig wie von den Beängstigungen, die mich früher gequält hatten. Man merkte nur, dass ich verträumt war, und schreckte mich oft auf, wenn ich nicht merkte, was um mich herum vorging. Und so, meine Lieben, lebte dann Edith Stein in ihrer Kindheit und kam in die Jugend, und sie war sehr wissbegierig, war eine eifrige, eine übereifrige Schülerin, und sie liebte Deutsch und Geschichte, eben Aufsätze schreiben, das war ihr Vergnügen, und sie wollte es, und der Ehrgeiz, der trieb sie immer mehr. Und dann war es aber doch so, dass sie tatsächlich ganz bewusst sagt, meinen Glauben, nein. Sie sagt sogar, dass sie von 14 bis 21 Jahre, dass sie dann Atheistin war. Dass sie wirklich sagte nein. Sie nannte sich wirklich vom 14. bis 21. Lebensjahr Atheistin. Also quasi bis zum Abitur. Und danach, also 1911 war das, so war sie 20. Dann machte sie Abitur und dann ging sie zum Studium der Germanistik, Geschichte, Psychologie und Philosophie in Breslau. Und zwar nur 2 Jahre. Denn dann wechselte sie nach Göttingen und studierte weiter die Philosophie bei Husserl und Reinach. Dann 1915, also mit 23 Jahren, machte sie das 24 Jahren das Staatsexamen in Göttingen mit Auszeichnung. Und dann kommt etwas, nämlich der Erste Weltkrieg ist ja ausgebrochen. Und dann musste sie, und dann machte sie den Lazarettdienst beim Deutschen Roten Kreuz in Mährisch-Weißkirchen. Und während dieser Zeit ist Adolf Reinach eben im Krieg gefallen. Und in dieser Zeit ist mit ihr auch etwas geschehen, denn sie war dann bei der hinterbliebenen Witwe, bei der Frau Reinach. Und da ist Folgendes passiert, was sie dann eben später sagte. Das lag daran, dass ich meine Einstellung zu den Menschen und zu mir selbst völlig geändert hatte. Es kam mir nicht mehr darauf an, Recht zu behalten und den Gegner unter allen Umständen unterzukriegen. Und wenn ich noch immer einen scharfen Blick für die Schwächen der Menschen hatte, so benützte ich das nicht mehr, um sie an ihrer empfindlichen Stelle zu treffen, sondern um sie zu schonen. Auch die erzieherische Einstellung, die ich wohl immer noch hatte, hinderte mich daran nicht. Ich hatte es gelernt, dass man Menschen nur sehr selten bessert, indem man ihnen die Wahrheit sagt. Das kann nur dann helfen, wenn sie selbst das ernste Verlangen haben, besser zu werden, und wenn sie einem das Recht zur Kritik einräumen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich glaube, dass bei ihr etwas geschehen ist. Man könnte sagen, so ein Wandel, aber auch gleichzeitig mit ihrem Studium und mit ihrer Promotion. Denn sie promovierte dann bei Husserl in Freiburg zum Problem der Einfühlung mit Summa Cum Laude. Und sie bleibt dann bis 1918 wissenschaftliche Assistentin bei Husserl in Freiburg. Während dieser Zeit, ja, da muss wirklich auch wieder weiter im inneren Leben etwas geschehen sein, nämlich ganz konkret, dass sie dann die Lektüre der Biografie von Therese von Avila eben in die Hände bekam, im Haus von Konrad Martius in Bergzabern in der Pfalz. Und daraufhin ließ sie sich taufen und empfing die erste heilige Kommunion in der Pfarrkirche St. Martin in Bergzabern am 1. Januar 1922. Einen Monat später, am 2. Februar, empfing sie die Firmung in der Hauskapelle des Bischofs von Speyer. Und in dieser Zeit, dann hat sie eine umfangreiche philosophische Tätigkeit ausgeübt. Sie hat eben an der Uni, also dem dem Professor Husserl geholfen, die Zusammenstellung und Bearbeitung der Manuskripte. Kleinere Rezensionen hat sie geschrieben. Dann hat sie sich habilitieren wollen und wurde abgelehnt, weil sie eine Frau war. Hat Privatvorlesungen gegeben, Einführung in die Philosophie und weitere phänomenologische Studien. Eine Untersuchung über den Staat und Natur, Freiheit und Gnade. Und dann, nach der Firmung könnte man sagen, fing das dann an, dass sie ab 23 bis 31, also die nächsten 8 Jahre, hat sie am Mädchenlyzeum und an der Lehrerinnenausbildungsanstalt der Dominikanerinnen von St. Magdalena in Speyer gearbeitet. Das war auch so schön. Dann hatten wir bei uns in der Schule eine Ausstellung und dann war tatsächlich eine Schülerin von Edith Stein bei uns in der Schule. Und unsere Schülerinnen waren so berührt einfach von dieser alten Frau. Na klar, ist ja dann selber jetzt schon hoch betagt und hat dann Zeugnis gegeben von ihrer Lehrerin, der damaligen Dr. Edith Stein. Das war wunderschön. Und dann war sie eben Lehrerin diese 8 Jahre bis 31. Sie machte Übersetzungsarbeiten von Thomas von Aquin, Henry Newman. Sie machte Vortragsreisen im In- und Ausland, Bildung, zum Thema Frau. Dann versuchte sie schon wieder die Habilitation mit der Abhandlung Potenz und Akt und ist wieder gescheitert. Dann aber wurde sie Dozentin am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. Und da durfte sie dann sein. Leider nur 1 Jahr. Was dann geschehen ist, das werden wir gleich ausführlich hören. Denn dann ist sie eingetreten im Kölner Kamel am 14. Oktober 1933. Sie war also dann 42 Jahre. Mit 42 Jahren ist sie dann in den Kamel eingetreten, hat dann weitergearbeitet. Mutter Oberin hat ihr gesagt, schreib bitte weiter. Und so hat sie quasi ihre Habilitationsschrift, die sie schreiben wollte, Potenz und Akt, eben zu ihrem Hauptwerk gemacht, Endliches und Ewiges Sein. Und 5 Jahre später machte sie ihre ewigen Gelübde, also am 21. April 1938. Am Ende des Jahres, auf Silvester 38, dann musste sie nach Holland und ist da geblieben bis 42, also 4 Jahre war sie in Holland, nicht ganz, 3,5 Jahre in Holland. Dann entstand ihr letztes Werk, Kreuzeswissenschaften, also in Holland. Und dann das Ende so abrupt beim Lesen, das war wirklich wie ein Bruch. Am 2. August 1942 ist sie verhaftet worden, ist dann nach Amersfoort überführt worden. 2 Tage später, der 4. August, wurde sie von Amersfoort nach Kamp Westerbork gebracht. 3 Tage später, am 7. August, wurde sie dann von Westerbork abtransportiert Richtung Osten und 2 Tage später wurde sie schon ermordet in Auschwitz-Birkenau. Mit nicht ganz 51 Jahren. Mein Lieben, und aus dieser Fülle von dem, was man jetzt darstellen könnte, im Näheren habe ich eine Sache herausgenommen, nämlich wie sie selber schreibt, und zwar am 18.12.1938, am 4. Adventssonntag, schreibt sie Folgendes. Und das ist quasi, wenn man sich das überlegt, eine Woche, 2 Wochen, bevor sie dann Köln verlässt, hat es quasi noch in Köln geschrieben, bevor sie dann nach Holland geht, um da dann die nächsten knapp 4 Jahre, 3,5 Jahre zu sein, schreibt sie eben Folgendes. Wie ich in den Kölner Kamel kam. Vielleicht werde ich schon bald nach Weihnachten dieses Haus verlassen. Und da sagt sie schon. Sie weiß es quasi, also sie ahnt es quasi schon. Die Umstände, die uns genötigt haben, meine Versetzung nach Echt einzuleiten, erinnern lebhaft an die Zeitverhältnisse bei meinem Eintritt. Es steht wohl ein innerer Zusammenhang dahinter. Als zu Beginn des Jahres 33 das Dritte Reich errichtet wurde, war ich seit etwa 1 Jahr Dozentin am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster in Westfalen. Ich lebte im Collegium Marianum mitten unter einer großen Zahl studierender Klosterfrauen, der verschiedenen Ordensgenossenschaften und einer kleinen Gruppe anderer Studentinnen, liebevoll betreut von den Schwestern unserer lieben Frau. Und nebenbei, meine Lieben, die Schwestern unserer lieben Frau sind wieder meine Schwestern, wo ich in der Schule bin, in Ratingen. Da haben die Schwestern, das war ursprünglich ihre Schule, nämlich die Schwestern unserer lieben Frau. So klein ist die Welt. An einem Abend der Fastenzeit kam ich von einer Veranstaltung des katholischen Akademikerverbandes spät heim. Ich weiß nicht, ob ich den Hausschlüssel vergessen hatte oder ob von innen der Schlüssel steckte. Jedenfalls konnte ich nicht ins Haus. Ich suchte durch Schellen und Klatschen, jemand ans Fenster zu locken, aber vergeblich. Die Studentinnen, die in den Zimmern nach der Straße hin wohnten, waren schon in den Ferien. Ein vorübergehender Herr fragte, ob er mir behilflich sein könnte. Als ich mich zu ihm wandte, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, »Frau Dr. Stein, ich erkenne Sie erst jetzt.« Es war ein katholischer Lehrer, der an einer Arbeitsgemeinschaft des Instituts teilnahm. Er entschuldigte sich für einen Augenblick, um seiner Frau Bescheid zu sagen, die schon mit einer anderen Dame vorausgegangen war. Er sprach ein paar Worte mit ihr und kehrte dann zu mir zurück. »Meine Frau ladet Sie herzlich ein, bei uns zu übernachten.« Das war eine gute Lösung, ich nahm dankend an. Sie führten mich in ein schlichtes Münsteraner Bürgerhaus. Wir nahmen im Wohnzimmer Platz. Die freundliche Hausfrau stellte eine Schale mit Obst auf den Tisch und entfernte sich dann, um ein Zimmer für mich zu richten. Der Mann begann ein Gespräch und erzählte, was amerikanische Zeitungen von Gräueltaten berichteten, die an Juden verübt worden seien. Es waren unverbürgte Nachrichten, ich will sie nicht wiederholen. Es kommt mir nur auf den Eindruck an, den ich an diesem Abend empfing. Ich hatte ja schon vorher von scharfen Maßnahmen gegen die Juden gehört, aber jetzt ging mir auf einmal ein Licht auf, dass Gott wieder einmal schwer seine Hand auf sein Volk gelegt habe und dass das Schicksal dieses Volkes auch das meine war. Ich ließ den Mann, der mir gegenüber saß, nicht merken, was in mir vorging. Offenbar wusste er nichts von meiner Abstammung. Ich habe sonst in solchen Fällen meist sofort die entsprechende Aufklärung gegeben. Diesmal tat ich es nicht. Es wäre mir wie eine Verletzung des Gastrechts erschienen, wenn ich jetzt durch eine solche Mitteilung seine Nachtruhe gestört hätte. Am Donnerstag der Passionswoche fuhr ich nach Beuron. Seit 1928 hatte ich dort alljährlich Karwoche und Ostern mitgefeiert und dabei still für mich Exerzitien gehalten. Diesmal führte mich noch ein besonderes Anliegen hin. Ich hatte in den letzten Wochen immerfort überlegt, ob ich nicht in der Judenfrage etwas tun könnte. Schließlich hatte ich den Plan gefasst, nach Rom zu fahren und den Heiligen Vater in Privataudienz um eine Enzyklika zu bitten. Ich wollte aber einen solchen Schritt nicht eigenmächtig tun. Ich hatte schon vor Jahren die heiligen Gelübde privatim abgelegt. Seit ich in Beuron eine Art klösterliche Heimat gewonnen hatte, durfte ich den Erzabt Raphael, meinen Abt, sehen und ihm alle Fragen von Belang zur Entscheidung vorlegen. Allerdings war es noch nicht sicher, dass ich ihn antreffen würde. Er hatte Anfang Januar eine Reise nach Japan angetreten. Aber ich wusste, dass er alles tun würde, um zur Karwoche daheim zu sein. Obwohl es meiner Natur entsprach, einen solchen äußeren Schritt zu unternehmen, fühlte ich doch, dass dies noch nicht das Eigentliche sei. Worin aber das Eigentliche bestand, das wusste ich noch nicht. In Köln unterbrach ich die Fahrt von Donnerstagnachmittag bis Freitag früh. Ich hatte dort eine Katechumena, der ich bei jeder möglichen Gelegenheit etwas Zeit widmen musste. Ich schrieb ihr. Sie möchte sich erkundigen, wo wir abends die heilige Stunde besuchen könnten. Es war der Vorabend des ersten Freitags im April. Und in diesem heiligen Jahr 1933 wurde an allen Orten des Gedächtnisses des Leidens unseres Herrn feierlich begangen. Um 8 Uhr abends fanden wir uns zur heiligen Stunde im Karmel Köln-Lindenthal ein. Ein Priester, Domvikar Wüsten, wie ich später erfuhr, hielt eine Ansprache und kündigte an, dass von nun an jeden Donnerstag diese Andacht hier gehalten werden sollte. Er sprach schön und ergreifend, aber mich beschäftigte etwas anderes, tiefer als seine Worte. Ich sprach mit dem Heiland und sagte ihm, ich wüsste, dass es sein Kreuz sei, das jetzt auf das jüdische Volk gelegt würde. Die meisten verstünden es nicht, aber die es verstünden, die müssten es im Namen aller bereitwillig auf sich nehmen. Ich wollte das tun. Er solle mir nur zeigen, wie. Als die Andacht zu Ende war, hatte ich die innere Gewissheit, dass ich erhört sei. Aber worin das Kreuztragen bestehen sollte, das wusste ich noch nicht. Am nächsten Morgen, am 7. April, fuhren wir nach Beuron weiter. Als ich abends in Immendingen umstieg, traf ich mit Pater Alois Mager zusammen. Wir fuhren die letzte Strecke gemeinsam. Bald nach der Begrüßung berichtete er als wichtigste Beuroner Neuigkeit, »Vater Erzabt ist heute früh wohlbehalten aus Japan zurückgekehrt.« So war auch das in Ordnung. Meine Erkundigungen in Rom ergaben, dass ich wegen des großen Andrangs keine Aussicht auf eine Privataudienz hätte. Nur zu einer kleinen Audienz, das heißt im kleinen Kreise, könnte man mir verhelfen. Damit war mir nicht gedient. So verzichtete ich auf die Reise und trug mein Anliegen schriftlich vor. Ich weiß, dass mein Brief dem Heiligen Vater versiegelt übergeben worden ist. Ich habe auch einige Zeit danach seinen Segen für mich und meine Angehörigen erhalten. Etwas anderes ist nicht erfolgt. Ich habe aber später oft gedacht, ob ihm nicht dieser Brief noch manchmal in den Sinn kommen mochte. Es hat sich nämlich in den folgenden Jahren Schritt für Schritt erfüllt, was ich damals für die Zukunft der Katholiken in Deutschland voraussagte. Vor meiner Abreise fragte ich Vater Erzabt, was ich denn tun solle, wenn ich meine Tätigkeit in Münster aufgeben müsste. Es war ihm ganz unmöglich zu denken, dass dies geschehen könnte. Auf der Fahrt nach Münster las ich einen Zeitungsbericht über eine große nationalsozialistische Lehrtagung, an der auch die konfessionellen Verbände hätten teilnehmen müssen. Es wurde mir klar, dass man im Erziehungswesen am allerwenigsten Einflüsse dulden würde, die der herrschenden Richtung entgegen wären. Das Institut, an dem ich arbeitete, war ein rein katholisches, vom katholischen Lehrer- und Lehrerinnenverein mitbegründet und unterhalten. So waren wohl seine Tage gezählt. Erst recht musste ich mit dem Ende meiner kurzen Dozentenlaufbahn rechnen. Am 18. April kam ich nach Münster zurück. Am nächsten Tag ging ich ins Institut. Der Direktor war auf einer Ferienreise in Griechenland. Der Geschäftsführer, ein katholischer Lehrer, führte mich in sein Amtszimmer und klagte mir sein Leid. Seit Wochen musste er aufregende Verhandlungen führen und war schon ganz zermürbt. Denken Sie, Frau Doktor, es war auch schon jemand hier und hat gesagt, Frau Dr. Stein wird doch wohl nicht etwa noch weiter Vorlesungen halten? Es wäre wohl am besten, wenn ich für diesen Sommer darauf verzichtete, Vorlesungen anzukündigen und still im Marianum arbeiten würde. Bis zum Herbst hätte sich die Lage geklärt. Das Institut würde vielleicht von der Kirche übernommen, dann stünde meiner Mitarbeit nichts mehr im Wege. Ich nahm die Mitteilung sehr ruhig entgegen. Auf die Vertröstung gab ich nichts. Wenn es hier nicht mehr geht, sagte ich, so gibt es in Deutschland überhaupt keine Möglichkeit mehr für mich. Der Geschäftsführer sprach mir seine Bewunderung aus, dass ich so klar sehe, obgleich ich so zurückgezogen lebte und mich um die Dinge dieser Welt nicht kümmerte. Ich war fast erleichtert, dass ich nun wirklich von dem allgemeinen Los mit betroffen war. Aber natürlich musste ich überlegen, was ich weiter tun sollte. Ich fragte die Vorsitzende des katholischen Lehrerinnenvereins um ihre Meinung. Auf ihre Veranlassung war ich nach Münster gekommen. Sie riet mir, den Sommer über jedenfalls mal in Münster zu bleiben und eine angefangene wissenschaftliche Arbeit fortzusetzen. Der Verein werde für meinen Unterhalt sorgen, da ihm das Ergebnis meiner Arbeit jedenfalls nützlich sein werde. Wenn es nicht möglich wäre, die Tätigkeit am Institut wieder aufzunehmen, könnte ich mich später nach Möglichkeiten im Ausland umsehen. Tatsächlich erhielt ich sehr bald ein Angebot nach Südamerika. Aber als das kam, war mir schon ein ganz anderer Weg gewesen. Denn etwa 10 Tage nach meiner Rückkehr aus Beuron kam mir der Gedanke, sollte es nicht jetzt endlich Zeit sein, in den Karmel zu gehen? Seit fast 12 Jahren war der Karmel mein Ziel. Seit mir im Sommer 1921 das Leben unserer heiligen Mutter Theresia in die Hände gefallen war und meinem langen Suchen nach dem wahren Glauben ein Ende gemacht hatte? Als ich am Neujahrstag 1922 die heilige Taufe empfing, dachte ich, dass dies nur die Vorbereitung zum Eintritt in den Orden sei. Aber als ich einige Monate später zum ersten Mal nach meiner Taufe meiner lieben Mutter gegenüberstand, wurde mir klar, dass sie dem zweiten Schlag vorläufig nicht gewachsen sei. Sie würde nicht daran sterben, aber es würde sie mit einer Verbitterung erfüllen, die ich nicht verantworten könnte. Ich musste in Geduld warten. So wurde mir auch von meinen geistlichen Beratern immer wieder versichert. Das Warten war mir zuletzt sehr hart geworden. Ich war ein Fremdling in der Welt geworden, ehe ich die Tätigkeit in Münster übernahm, und nach dem ersten Semester hatte ich dringend um die Erlaubnis zum Eintritt in den Orden gebeten. Sie wurde mir verweigert mit dem Hinweis auf meine Mutter und auch auf die Wirksamkeit, die ich seit einigen Jahren im katholischen Leben hatte. Ich hatte mich gefügt. Aber nun waren ja die hemmenden Mauern eingestürzt. Meine Wirksamkeit war zu Ende. Und würde meine Mutter mich nicht lieber in einem Kloster in Deutschland wissen, als einer Schule in Südamerika? Am 30. April, es war der Sonntag vom guten Hirten, wurde in der Ludgeri-Kirche das Fest des heiligen Ludgerus mit 13-stündigem Gebet gefeiert. Am späten Nachmittag ging ich doch hin und sagte, ich gehe nicht wieder fort, ehe ich Klarheit habe, ob ich jetzt in den Karmel gehen darf. Als der Schlusssegen gegeben war, hatte ich das Ja-Wort des guten Hirten. Ich schrieb noch am selben Abend an Vater Erzabt, aber er war in Rom. Und ich wollte den Brief nicht über die Grenze schicken. Er musste im Schreibtisch warten, bis ich ihn nach Beuron gehen lassen konnte. Es wurde Mitte Mai, bis ich die Erlaubnis hatte, die ersten vorbereiteten Schritte zu unternehmen. Ich tat es unverzüglich. Durch meine Katechumena in Köln ließ ich Fräulein Dr. Kosak um eine Unterredung bitten. Wir waren im Oktober 32 in Aachen zusammengetroffen. Sie hatte sich mir vorgestellt, weil sie wusste, dass ich innerlich dem Karmel nahe stand, und hatte mir gesagt, dass sie enge Verbindung zum Orden und besonders zum Kölner Karmel habe. Von ihr wollte ich mir jetzt Aufschluss über die Möglichkeiten holen. Sie ließ mir mitteilen, am kommenden Sonntag, es war der Bittsonntag oder an Christi Himmelfahrt, könne sie mir etwas Zeit widmen. Samstag mit der Morgenpost erhielt ich die Nachricht. Am Mittag fuhr ich nach Köln. Telefonisch verabredete ich mit Frau Dr. Kosak, dass sie mich am nächsten Morgen zu einem Spaziergang abholen sollte. Weder sie noch meine Katechumena Hedwig Spiegel wussten vorläufig, wozu ich gekommen war. Diese begleiteten mich zur Frühmesse in den Karmel. Auf dem Rückweg sagte sie zu mir: Edith, während ich da neben ihnen kniete, kam mir der Gedanke, sie wird doch nicht etwa jetzt in den Karmel gehen wollen? Nun wollte ich ihr mein Geheimnis nicht länger vorenthalten. Sie versprach zu schweigen. Etwas später kam Fräulein Dr. Sobald, kam Fräulein Dr. Kosak. Sobald wir miteinander den Weg zum Stadtwald eingeschlagen hatten, sagte ich ihr, was ich wollte. Ich fügte auch gleich hinzu, was gegen mich sprechen könnte: mein Alter, 42 Jahre, die jüdische Abstammung, die Vermögenslosigkeit. Sie fand das alles nicht schwerwiegend. Sie machte mir sogar Hoffnung, dass ich hier in Köln Aufnahme finden könnte, da durch eine Neugründung in Schlesien Plätze frei würden. Eine Neugründung vor den Toren meiner Vaterstadt Breslau? War das nicht ein neues Zeichen des Himmels? Ich gab Fräulein Dr. Kosak soweit Aufschluss über meinen Werdegang, dass sie sich selbst ein Urteil über meinen Karmelberuf bilden konnte. Sie schlug dann selbst vor, dass wir einen Besuch im Kölner Karmel machen wollten. Sie stand besonders nahe mit Schwester Mariana, die zur Gründung nach Schlesien gehen sollte. Mit ihr wollte sie jetzt zuerst sprechen. Während sie im Sprechzimmer war, kniete ich in der Kapelle dicht neben dem Altar der kleinen heiligen Theresia. Es kam über mich die Ruhe des Menschen, der an seinem Ziel angelangt ist. Die Unterredung dauerte lange. Als mich Fräulein Dr. Kosak endlich rief, sagte sie zuversichtlich: »Ich glaube, das wird etwas.« Sie hatte erst mit Schwester Marianne, dann mit Mutter Priorin gesprochen und mir gut vorgearbeitet. Aber jetzt ließ die klösterliche Tagesordnung keine Zeit mehr für Sprechzimmer. Ich sollte nach der Vesper wiederkommen. Ich war lange vor der Vesper wieder in der Kapelle, betete die Vesper mit. Dann war noch Maiandacht hinter dem Chorgitter. Es war wohl 4 Uhr, als ich endlich ins Sprechzimmer gerufen wurde. Maria Josefa und unsere liebe Mutter waren am Gitter. Ich gab noch einmal Rechenschaft über meinen Weg, wie der Gedanke an den Karmel mich nie verlassen hatte. Ich war 8 Jahre bei den Dominikanerinnen in Speyer als Lehrerin, war mit dem ganzen Konvent innig verbunden und konnte doch nicht dort eintreten. Ich betrachtete Beuron wie den Vorhof des Himmels, dachte aber nie daran, Benediktinerin zu werden. Immer war es mir, als hätte der Herr mir in Karmel etwas aufgespart, was ich nur dort finden könnte. Das machte Eindruck. Mutter Theresia hatte nur das Bedenken, ob man es verantworten könnte, jemand aus der Welt fortzunehmen, der draußen noch viel leisten könnte. Schließlich erhielt ich den Bescheid, ich sollte wiederkommen, wenn Pater Provinzial hier wäre. Er sei bald zu erwarten. Am Abend fuhr ich nach Münster zurück. Ich war weiter, als ich es bei der Ankunft erwartet hatte. Aber der Pater Provinzial ließ lange auf sich warten. Während der Pfingsttage war ich meist im Dom in Münster. Vom Heiligen Geist ermutigt, schrieb ich an Maria Josefa und bat dringend um schnelle Antwort, da ich in meiner unsicheren Lage doch Klarheit haben müsse, womit ich zu rechnen habe. Darauf wurde ich hin nach Köln bestellt. Der Klosterkommissar wollte mich empfangen. Auf Pater Provinzial wollte man nicht mehr warten. Ich sollte diesmal auch den Kapitularinnen vorgestellt werden, die über die Aufnahme abstimmen sollten. Ich war wieder von Samstagnachmittag bis Sonntagabend in Köln. Ich glaube, es war der 18. 19. Juni. Sprach mit Maria Josefa, Maria Theresia und Schwester Marianne. Ehe ich den Besuch bei dem Herrn Prälaten machte, durfte auch meine Freundin vorstellen. Auf dem Weg zu Herrn Delaney wurde ich von einem Gewitter überrascht und kam ganz durchnässt an. Ich musste eine Stunde warten, ehe er sich zeigte. Nach der Begrüßung strich er sich mit der Hand über die Stirn und sagte: »Was war es doch, was du von mir wolltest? Ich habe es ganz vergessen.« Ich antwortete, ich sei Postulantin für den Karmel und bei ihm angemeldet. Er war nun im Bilde und hörte auf, mich zu duzen. Später wurde mir klar, dass er mich damit auf die Probe stellen wollte. Ich hatte es hinuntergeschluckt, ohne mit der Wimper zu zucken. Er ließ mich noch einmal alles wiederholen, was er schon wusste, sagte mir, welche Einwände er gegen mich machen wollte, gab mir aber die tröstliche Versicherung, dass die Schwestern sich durch seine Einwände gewöhnlich nicht zurückhalten ließen und dass er sich gütlich mit ihnen zu einigen pflegte. Dann entließ er mich mit seinem Segen. Nach der Vesper kamen diesmal sämtliche Kapitularinnen ans Gitter. Unsere liebe Seniorin, die kleine Schwester Theresia, kam ganz nah ans Gitter, um gut zu sehen und zu hören. Die Liturgie begeisterte Schwester Aloisia wollte von Beuron erzählt haben. Damit konnte ich aufwarten. Schließlich musste ich ein Liedchen singen. Man hatte mir das schon am Tag vorher angekündigt, aber ich hatte es für einen Scherz gehalten. Ich sang »Segne du Maria«, etwas schüchtern und leise. Hinterher sagte ich, es sei mir schwerer gefallen, als vor 1000 Menschen zu sprechen. Wie ich später hörte, verstanden das die Schwestern nicht, weil sie noch nichts von meiner Rednertätigkeit wussten. Nachdem die Schwestern sich entfernt hatten, sagte mir Maria Josepha, dass die Abstimmung erst am nächsten Morgen sein könne. Ich musste also an diesem Abend ohne Bescheid abfahren. Schwester Marianne, mit der ich zuletzt noch allein sprach, stellte mir telegrafisch Bescheid in Aussicht. In der Tat kam am nächsten Tag das Telegramm. »Freudige Zustimmung. Gruß, Karmel.« Ich las es und ging in die Kapelle, um zu danken. Wir hatten schon alles Weitere besprochen. Bis zum 15. Juli wollte ich in Münster alles erledigt haben und am 16. Juli das Fest der Karmelkönigin in Köln mitfeiern. Einen Monat sollte ich dann als Gast in der äußeren Pfortenwohnung sein. Mitte August auf Rückfahrtkarten nach Hause fahren und zum Fest unserer Heiligen Mutter am 15. August in die Klausur aufgenommen werden. Es wurde ferner meine spätere Versetzung in den Schlesischen Karmel vorgesehen. 6 große Bücherkisten reisten mir nach Köln voraus. Ich schrieb dazu, eine solche Aussteuer habe wohl noch keine Karmelitin mitgebracht. Schwester Ursula nahm sie in Verwahrung und gab sich große Mühe. Theologie, Philosophie, Philologie, so waren die Kisten bezeichnet, auseinanderzuhalten. Aber schließlich geriet doch alles durcheinander. In Münster wussten nur wenige Menschen, wohin ich ging. Ich wollte es möglichst geheim halten, solange meine Angehörigen nicht unterrichtet waren. Zu den wenigen gehörte die treue Schwester Oberin des Marianums. Ihr hatte ich es gleich anvertraut, nachdem das Telegramm gekommen war. Sie hatte sich sehr um mich gesorgt und war nun ganz glücklich. Im Musikzimmer des Hauses wurde kurz vor meiner Abreise ein Abschiedsabend veranstaltet. Die Studentinnen hatten ihn mit großer Liebe vorbereitet. Auch die Klosterfrauen nahmen teil. Ich dankte ihnen mit ein paar Worten und sagte ihnen, wenn sie später hören würden, wo ich sei, würden sie sich mit mir freuen. Die Schwestern des Hauses gaben mir ein Reliquienkreuz mit, das ihnen der verstorbene Bischof Johannes von Poggenburg geschenkt hatte. Schwester Oberin brachte es mir auf einer Patene mit Rosen bedeckt. 5 Studentinnen und die Bibliothekarin des Instituts brachten mich zur Bahn. Große Rosensträuße konnte ich der Karmelkönigin zu ihrem Fest mitbringen. Vor weniger als ein Jahr, anderthalb Jahren, war ich fremd nach Münster gekommen. Abgesehen von meiner beruflichen Tätigkeit hatte ich in klösterlicher Zurückgezogenheit gelebt. Trotzdem ließ ich jetzt einen großen Kreis von Menschen zurück, die in Liebe und Treue zu mir standen. Ich habe die schöne alte Stadt und das ganze Münsterland immer in liebevoller und dankbarer Erinnerung behalten. Nach Hause hatte ich nur geschrieben, dass ich bei Schwestern in Köln Aufnahme gefunden hätte und im Oktober endgültig dorthin gehen würde. Man beglückwünschte mich dazu wie zu einer neuen Anstellung. Der Monat in der äußeren Pfortenwohnung war eine sehr glückliche Zeit. Ich machte die ganze Tagesordnung mit, arbeitete in den gebetsfreien Stunden und durfte öfters in das Sprechzimmer kommen. Alle auftauchenden Fragen legte ich Mutter Josefa vor. Ihre Entscheidung war immer so, wie ich sie auch von mir aus getroffen hätte. Diese innere Übereinstimmung machte mich sehr froh. Oft war meine Katechumena Hedwig Spiegel bei mir. Sie wollte noch vor meiner Abreise getauft werden, damit ich Patin sein könnte. Am 1. August taufte sie Herr Prälat Lenné im Kapitelszimmer des Domes. Am nächsten Morgen empfing sie in der Klosterkapelle die erste heilige Kommunion. Ihr Mann wohnte beiden Feiern bei, aber zur Nachfolge konnte er sich nicht entschließen. Am 10. August traf ich mit Vater Erzabt Walzer in Trier zusammen und empfing seinen Segen für den schweren Weg nach Breslau. Ich sah den heiligen Rock und er flehte mir Kraft. Lange habe ich auch vor dem schönen Gnadenbild in St. Matthias gekniet. Für die Nacht fand ich gastlich Aufnahme im Karmel zu Kordel, wo unsere liebe Mutter Theresia Renata 9 Jahre lang Novizenmeisterin war, bis sie als Subpriorin nach Köln zurückgerufen wurde. Am 14. August fuhr mein Patenkind mit mir nach Maria Laach zum Fest Maria Himmelfahrt. Von dort aus ging es nach Breslau weiter. Am Bahnhof erwartete mich meine Schwester Rosa. Da sie innerlich längst zur Kirche gehörte und ganz mit mir einig war, sagte ich ihr sofort, was ich vorhatte. Sie zeigte kein Erstaunen, aber ich merkte doch, dass nicht einmal sie auf den Gedanken gekommen war. Die anderen stellten etwa 2 bis 3 Wochen lang gar keine Frage. Nur mein Neffe Wolfgang, damals 21 Jahre, erkundigte sich sofort, als er mich begrüßen kann, was ich in Köln tun werde. Ich gab ihm wahrheitsgetreu Antwort und bat ihm vorläufig zu schweigen. Meine Mutter litt sehr unter den Zeitverhältnissen. Sie regte sich immer von Neuem darüber auf, dass es so schlechte Menschen geben könne. Dazu kam noch ein persönlicher Verlust, der ihr sehr nahe ging. Meine Schwester Erna sollte die Praxis unserer Freundin Lilli Plateau-Berg übernehmen, die damals mit ihrer Familie nach Palästina ging. Biebersteins mussten die Wohnung von Bergs im Süden der Stadt beziehen und unser Haus verlassen. Erna und ihre beiden Kinder waren der Trost und die Freude meiner Mutter. Ihren täglichen Umgang entbehren zu sollen, war ihr bitter schmerzlich. Aber trotz all dieser niederdrückenden Sorgen lebte sie wieder auf, als ich kam. Ihre Heiterkeit und ihr Humor kamen wieder zum Durchbruch. Wenn sie aus dem Geschäft nach Hause kam, setzte sie sich gern mit ihrem Stickstrumpf neben meinen Schreibtisch und sprach von all ihren häuslichen und geschäftlichen Sorgen. Ich ließ mir auf ihre alten Erinnerungen aufs Neue erzählen als Grundstock für eine Geschichte unserer Familie, die ich damals begann. Dieses trauliche Zusammensein tat ihr sicherlich wohl. Ich aber musste immer denken, wenn du wüsstest. Für mich war es sehr tröstlich, dass damals Schwester Marianne mit ihrer Cousine Schwester Elisabeth in Breslau waren, um ihre Klosterstiftung vorzubereiten. Sie waren schon vor mir von Köln nach Breslau gefahren. Schwester Marianne hatte eine Mutter aufgesucht und ihr hatte meine Mutter aufgesucht und ihr meine Grüße gebracht. Sie kam auch während meiner Anwesenheit noch 2-mal in unser Haus und war ganz vertraut mit meiner Mutter. Wenn ich sie bei den Ursulinen am Ritterplatz, wo sie wohnte, besuchte, konnte ich frei sprechen, wie mir ums Herz war. Ich werde andererseits in alle Freuden und Leiden der Klostergründung eingeweiht, durfte auch einmal mit den beiden Schwestern den Bauplatz in Pewelwitz besichtigen. Ich traf Erna viel beim Umzug. Auf einer Straßenbahnfahrt in die neue Wohnung stellte sie endlich die Frage nach den Verhältnissen in Köln. Als ich Aufschluss gab, wurde sie sehr blass und es kamen ihr Tränen in die Augen. »Es ist schrecklich in der Welt«, sagt sie. Was einen glücklich macht, ist für den anderen das Schlimmste, was ihn treffen kann. Sie machte keinen Versuch, mich zurückzuhalten. Einige Tage später sagte sie mir im Auftrag ihres Mannes, wenn die Sorge um meine Existenz zu meinem Entschluss beigetragen habe, so sollte ich wissen, dass ich bei ihnen leben könnte, solange sie selbst noch etwas hätten. Erna fügt hinzu, sie müsse mir das ausrichten. Sie wisse wohl, dass solche Beweggründe bei mir nicht in Frage können. Am ersten Sonntag im September war ich mit meiner Mutter allein zu Hause. Sie saß mit ihrem Stickstrumpf am Fenster, ich nahe bei ihr. Da kam auf einmal die lang erwartete Frage: Was wirst du bei den Schwestern in Köln tun? Mit ihnen leben. Nun kam eine verzweifelte Abwehr. Meine Mutter hörte nicht auf zu arbeiten. Ihr Garnknäuel verwirrte sich. Sie suchte es mit zitternden Händen in Ordnung zu bringen, und ich half ihr dabei, während die Auseinandersetzung zwischen uns weiterging. Von nun an war es mit dem Frieden vorbei. Es lag ein Druck über dem ganzen Haus. Von Zeit zu Zeit versuchte meine Mutter einen neuen Ansturm. Dann folgte wieder stille Verzweiflung. Meine Nichte Erika, die strenggläubigste Jüdin in der Familie, hielt sich auch für verpflichtet, auf mich einzuwirken. Die Geschwister versuchten es nicht, weil sie es für zwecklos hielten. Es wurde noch schlimmer, als meine Schwester Else aus Hamburg zu Mutters Geburtstag am 4. Oktober kam. Während meine Mutter sich in Zusammensein mit mir meist sehr beherrschte, wurde sie im Gespräch mit Else sehr erregt. Meine Schwester erzählte mir all diese Ausbrüche wieder, weil sie meinte, ich wüsste nicht, wie meine Mutter zumute ist. Dann, mein Lieben, erzählt sie noch weiter, weil wir müssen zum Ende kommen. Als es nämlich dann zur Abreise ging, dass sie dann sehr traurig war, nämlich der Zug ging etwa früh um 8 Uhr ab. Elsa und Rosa wollten mich zur Bahn begleiten. Erna hatte auch zum Bahnhof kommen wollen, aber ich bat sie, lieber früh zu Hause zu uns ins Haus zu kommen und bei meiner Mutter zu bleiben. Ich wusste, dass sie sich von ihr am ehesten beruhigen ließ. Wir beiden Jüngsten hatten der Mutter gegenüber immer die Kinderzärtlichkeit beibehalten. Die älteren Geschwister scheuten sich davor, obgleich ihre Liebe sicher nicht geringer war. Um 5:30 ging ich wie immer aus dem Haus zur ersten Heiligen Messe in der Michaeliskirche. Dann fanden wir uns am Frühstückstisch zusammen. Erna kam gegen 7. Meine Mutter versuchte etwas zu nehmen, aber bald schob sie die Tasse zurück und fing an zu weinen, wie am Abend vorher. Ich ging wieder zu ihr und hielt sie umfasst, bis es Zeit wurde zu gehen. Dann winkte ich Erna, dass sie meinen Platz einnehmen solle. Ich legte Hut und Mantel im Nebenzimmer an. Dann kam der Abschied. Meine Mutter umarmte und küsste mich sehr herzlich. Erika dankte mir für alle Hilfe. Am Schluss fügte sie hinzu, der Ewige steh dir bei. Als ich Erna umarmte, weinte meine Mutter laut auf und ich ging schnell hinaus. Rosa und Else folgten mir. Als die Straßenbahn an unserem Hause vorbeifuhr, war niemand am Fenster, um wie sonst zum letzten Lebewohl zu winken. Endlich setzte sich der Zug in Bewegung. Die beiden winkten noch, solange irgendetwas zu sehen war. Schließlich verschwanden sie. Ich konnte mich auf meinem Plätzchen im Abteil zurückziehen. So war es nun doch wirklich, was ich kaum noch zu hoffen gewagt hatte. Es konnte keine stürmische Freude aufkommen. Dazu war das zu schrecklich, was hinter mir lag. Aber ich war tief beruhigt im Hafen des göttlichen Willens. Es war spät abends, als ich in Köln ankam. Mein Patenkind hatte sich erbeten, dass ich noch einmal die Nacht bei ihnen zubringen sollte. In die Klausur sollte ich erst am nächsten Tag nach der Vesper aufgenommen werden. Ich meldete früh telefonisch meine Ankunft im Kloster und durfte zur Begrüßung ans Gitter kommen. Nach dem Mittagessen waren wir beide wieder zur Stelle, um in der Kapelle der Vesper beizuwohnen. der erste Vesper des Festes unserer heiligen Mutter. Als ich vorher im Presbyterium kniete, hörte ich an der Sakristei Winde flüstern, ist Edith draußen? Dann wurden große weiße Chrysanthemen gebracht. Lehrerinnen aus der Pfalz hatten sie zur Begrüßung geschickt. Ich sollte sie sehen, ehe sie als Altarschmuck verwendet wurden. Nach der Vesper mussten wir noch zusammen Kaffee trinken. Dann kam eine Dame, die sich als Schwester unserer lieben Mutter Teresa Renate vorstellte. Sie fragte, welche von uns die Postulantin sei. Sie wollte etwas Mut zusprechen, aber dessen bedurfte es nicht. Diese Beschützerin und mein Patenkind begleiteten mich zur Klausurtür. Endlich tat sie sich auf und ich überschritt in tiefem Frieden die Schwelle zum Hause des Herrn. Meine Lieben, soweit jetzt, Schwester Teresa Benedicta vom Kreuz, ihr Erleben, wie sie dann den Schritt gewagt hat und umgesetzt hat und was sie erlebt hat. Ich hoffe, Sie spüren von dem, wie natürlich sie damit umgegangen ist. Ja, wie wirklich aus unserem Leben sie das erlebt hat. Und so würde es eigentlich jeder von uns auch erleben. Und ich wünsche mir, dass Sie alle, meine Lieben, dass Sie jetzt ganz tief im Herzen berührt sind von dieser Liebe des Vaters, von dieser Liebe Christi, von dieser Liebe der Gemeinschaft von Vater und Sohn, dass auch wir hineingenommen sind in dieses Licht, in dieses Leben, in diese Einheit und in diese Gemeinschaft. Und so möchte ich Ihnen den Segen geben, eben auf die Fürsprache der Mutter Gottes, auf die Fürsprache der heiligen Theresia, Schwester Theresia Benedicta, der Patronin Europas. Und das gewähre ich auf ihre Fürsprache eben und der Mutter Gottes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Ein ganz herzliches Vergelt's Gott an unseren heutigen Referenten, Pfarrer May aus Langenfeld. Sie haben uns die heutige Tagesheilige, die heilige Edith Stein, näher gebracht, im Schwerpunkt auch ihren Weg zum Karmel hin, in den Karmel. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gerne nochmal nachhören wollen, vielleicht auch verschenken wollen, dann dürfen Sie sich gerne einen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Service. Der ist wieder ab Montag dann für Sie erreichbar, ab 9 Uhr, der Radio Horeb CD-Dienst. Ich gebe Ihnen jetzt die Telefonnummer 08328 921 120. Gerne dürfen Sie auch unsere Homepage besuchen, www.horeb.org, und sich dort einen Podcast dieser Sendung herunterladen. Ihnen allen noch einen schönen, gesegneten Sonntag. Das wünscht Ihnen Ihre Claudia Silberhorn.